Ja, ich bin froh, dass ihr noch bleibt. Nach dem letzten Vortrag. Ja, dieses Thema, wie ich Christ wurde, ist ein Thema, das ich nicht leicht finde zu erzählen. Und natürlich, ich kann es auch nur so erzählen, wie es mir gegangen ist. Man hat mich schon mal gefragt, ob ich es nicht lieber ändern könnte, weil einige Dinge vielleicht ein bisschen unangenehm sind. Aber wie kann man sein Leben ändern? Ich habe auch keine Dias, denn ich habe vergessen, Dias zu machen. Also kann ich nur erzählen, wie es war. Und natürlich, einiges davon hört sich unglaublich an. Und wenn ich es mir selber so überlege, würde ich manchmal auch wundern, ob es wahr ist oder nicht. Wenn da nicht so viele Augenzeugen werden, würde ich denken, vielleicht ist da was mit mir los. Aber andere haben es alle miterlebt. So, ich glaube, es ist die Wahrheit und so ist es mit mir passiert. Dann möchte ich auch vorweg sagen, weil es meine Geschichte ist, ist es nicht gezielt, um irgendeine Glaubensgemeinschaft oder irgendjemand zu verletzen. Es ist einfach nur so, wie ich es erfahren habe und somit kann ich es nur so erzählen. Und das ist ein Problem. Wenn es über Glaubensgemeinschaften geht, dann ist das nicht um Personen zu verletzen, es geht um Lehren. Warum macht man einen Entschluss? Wegen einer bestimmten Lehre. Es geht nicht um die Personen. Es geht nie um die Personen. Genauso in der New Age Bewegung wie eben. Da sind zigtausende Menschen da drin festgefangen, die überhaupt nichts wissen von einer verkehrten Lehre, weil sie es nie so studiert haben. Sie haben einfach nur eine Erfahrung. Wenn sie ausfinden würden, was für eine Lehre damit zusammenhängt, würden sie vielleicht ganz anders auftreten. Also, es geht nicht um Menschen, es geht nicht um Personen. Ich glaube, in jeder Glaubensgemeinschaft, gleich vorweg, gibt es viele liebe Kinder Gottes. In jeder Glaubensgemeinschaft der Welt. Ob das Islam ist, ob das Buddhismus ist, was auch immer. Denn Gott liest das Herz und wir können nicht urteilen. Aber Gott ist auch ganz eindeutig, dass wenn wir gegen sein Gesetz gehen, dann sind wir nicht im Einklang des Wortes Gottes. Also ja, das wird Gott richten und nicht ich. Und somit kann ich meine Geschichte anfangen. Ich musste anfangen, als ich ein Kind war, denn das hat mich geprägt und das hat die Situationen herbeigebracht, wie sie waren. Ich wurde erzogen in einem Haus, oder ich bin groß geworden in einem Haus, wo meine Eltern Deutsche waren. Mein Vater war ausgewandert nach Afrika. Da hat er meine Mutter getroffen, die war in der vorigen Generation, und die vorige Generation war ausgewandert. Sie waren beide deutsch. Aber mein Vater war katholisch und meine Mutter war Lutheraner. Und beide waren sie sehr religiös. Mein Vater war streng katholisch, meine Mutter war sehr religiös und hing sehr an ihrem Glauben. Mein Vater wollte, als er jung war, Priester werden, aber es kamen andere Dinge dazwischen und naja, dann hat er meine Mutter getroffen und dann war das auch aus. Aber weil sie Lutheranerin war und er katholisch, war das natürlich ein wichtiger Punkt. Aber sie haben sich entschlossen, dass sie nie über Religion streiten werden. Es ist interessant, dass meine Mutter geheiratet hat mit meinem Vater in der katholischen Kirche, so wie das Pflicht ist, wenn man katholisch ist. Aber er hat auch mitgemacht bei der Doppelhochzeit mit ihrer Zwillingsschwester in der Lutherkirche in Kapstadt. Und somit kam er in riesige Schwierigkeiten mit seiner eigenen Kirche, denn vor 1962 hat die katholische Kirche noch gelehrt, dass man nur in der katholischen Kirche selig werden konnte und alle Lutheraner waren natürlich verloren, weil sie nicht katholisch waren. Aber mein Vater hat sich nicht drum gekümmert und somit bin ich aufgewachsen in einem Haus, wo beide Religionen gegenwärtig waren, aber er war streng genug katholisch, dass er darauf bestanden hat, dass die Kinder katholisch erziehen werden mussten. Also war ich katholisch. Und ich ging zum katholischen Unterricht und in die katholische Kirche. Und meine Mutter, ich weiß nicht, wie sie damit zurechtkam, sie hat jedenfalls nie was über Religion gesagt. Das hatten sie abgemacht. Dann, als ich in die Schule kam, als kleiner Junge, kam ich dann auch in den Religionsunterricht. Ich war in einer deutschen Schule sogar, als ich klein war. Gibt es eine deutsche Schule in Kapstadt in Südafrika. Aber der Religionsunterricht für die Katholiken, der war abgesondert und eine Nonne, eine katholische Nonne, kam dann, um diesen Unterricht zu geben. Als ich so ungefähr 8 Jahre alt war, bekam meine Mutter Krebs. Und zwar haben sie gesagt, sie wird so ungefähr 3-4 Monate leben. Aber sie hingen an sicher an diesem kleinen Jungen, der war so ein bisschen spät wegen dem Krieg, denn mein Vater hatten sie eingelocht während des Krieges. Und ich war so ein Jüngling im Haus. Und meine Mutter hat gekämpft gegen diesen Krebs 4 Jahre lang. Und sie ist Stück für Stück gestorben. Es waren schreckliche 4 Jahre. Man hat sie ständig operiert, immer wieder was rausgeschnitten. Dann haben sie sogar verbrannt mit Radiologie und so weiter. Sie hat schrecklich, schrecklich gelitten. Und ich weiß nur, meine Mutter war fast bettliegend diese ganze Zeit, aber sie hing am Leben, irgendwie blieb sie dran. Und im Religionsunterricht, weil alle wussten, dass meine Mutter sterbend war, diese arme Nonne, die mir den Religionsunterricht gab, war natürlich geprägt vom Katholizismus und hat geglaubt, dass alle, die nicht katholisch sind, wenn sie sterben, direkt zur Hölle gehen. Und das hat ihr sicher Kummer gemacht. Und das wollte sie mir mitteilen, damit ich einen Einfluss auf meine Mutter ausüben konnte, dass sie wenigstens, vor dem sie stirbt, katholisch wird. Und somit hat sie zu mir gesagt, ich muss meiner Mutter sagen, sie muss katholisch werden. Aber meine Mutter war evangelisch und sie hing an ihrem Glauben. Und dann hat die Nonne zu mir gesagt, es ist ja traurig, dass deine Mutter in die Hölle gehen muss, weil sie nicht katholisch wird. Und da wird sie für ewig und ewig brennen. Sie muss katholisch werden. Naja, endgültig als kleiner Junge, kleine Jungs, ich weiß nicht, aber ich glaube, sie sind alle gleich. Sie hängen an der Mutter. Und wenn einer sagt, die Mutter geht zur Hölle, naja, dann versteht man das als kleiner Junge vielleicht nicht in dem Sinne, wie es gemeint war. Und so war ich wütend auf die Nonne. Und ich war wütend auf ihren Gott. Und eines Tages im Katechismus, da war ich so ungefähr, ich weiß nicht, wie alt ich war, schätze mal so 10, hat sie wieder was darüber gesagt. Und ich hatte den Katechismus in der Hand und ich habe ihn auseinandergerissen und ich habe ihn geschmissen zu ihr hin. Und dann habe ich gesagt, du kannst deinen lieben Gott und deine Religion, und dann habe ich was gesagt, was ich hier nicht sagen soll. Ich habe ihr gesagt, wo sie es hinstecken kann. Und dann wurde ich rausgeschmissen aus dem Religionsunterricht und musste draußen im Hof sitzen. Jetzt in Afrika ist es nicht so schlimm, es ist nicht so kalt, aber es regnet manchmal. Aber ich musste immer im Hof sitzen. Und dann kam der Schulleiter vorbei und sagt, was suchst du hier draußen? Dann habe ich immer gesagt, die alte Hexe hat mich rausgeschmissen. Und dann hat er mich verdroschen, so wie es damals üblich war. Und das war so mein Ritual, mein Lebensritual. Und ich bekam den Namen, dass ich sehr rebellisch war. Und keiner hat natürlich je gefragt, wieso, weshalb und warum. Ich war nur unmöglich im Religionsunterricht und jedes Mal, wenn es Religionsunterricht gab, gab es Prügel. Und da wurde ich nachher auch an die Prügel gewöhnt. Man gewöhnt sich an alles. An alles. Sogar an Kaffee, Tee, alles Mögliche gewöhnt man sich. Also Prügel war für mich auch nichts. Da habe ich nachher zu ihm gesagt, der Schulleiter, wenn er mich geschlagen hatte, hätte ich gesagt, das ist das Beste, was du tun konntest. Er war so wütend manchmal. Und naja, vergiss es. Endgültig die ganze Schule, all die Lehrer, waren dann einige ganz gegen mich, andere nicht. Und wir hatten einen bestimmten Lehrer, der war auch sehr lieb zu mir. Wenn er reinkam in die Klasse, stand er immer da vorne und sagte, Veit, komm her. Und dann hat er mir eine gelatscht. Und hat er gesagt, mit so einem wie dir will ich nicht in der Klasse sitzen, raus. Naja, da war ich aus dem Unterricht raus, aus dem und aus dem Religionsunterricht. Und dann endgültig habe ich die Schule gehasst. Ich habe Gott gehasst, ich habe Religion gehasst, habe Schule gehasst. Bin immer abgehauen, immer abgehauen. Endgültig ist meine Mutter dann gestorben, als ich 12 Jahre alt war. Und dann musste ich ins Heim und ich musste in dieser Schule ins Heim. Ich habe die Schule gehasst. Bin ich immer abgehauen in den Berg. Und dann kamen sie immer mich suchen. Habe mich oben in die Bäume reingeklettert und habe ich die Tannenzapfen genommen. Wenn ich einen Lehrer sah, der mir nicht gefiel, habe ich gedacht, gut, zack. Ach, das war mein einzigster Spaß, den ich hatte. Und immer wieder bin ich verdroschen worden. Also von Schule, da hatte ich nicht viel am Hut. Ich habe die Schule gehasst. Und mein Vater hat dann wieder geheiratet. Und ich hatte so eine liebe Stiefmutter, so wie man sie in dem Märchenbuch findet. Und ich durfte nicht nach Hause kommen. So, ich hatte kein Heim mehr. Ich durfte nirgends nach Hause kommen. Ich war auch unmöglich, ich muss sagen. Ich war ein unmögliches Kind. Aber keiner hat je gewusst, warum ich unmöglich war. Und dann endgültig hat man sich entschlossen, dass ich nicht schulfähig bin. Ich darf nicht zur Schule gehen, denn ich mache hier sowieso nichts. Ich schmeiße hier alle an Zeug auf die Lehre. Ich habe Schule so gehasst, dass wenn ich ein Schulgebäude gesehen habe, dann wollte ich es vernichten. Ich habe Bäume umgebogen, Riesensteine draufgepackt und Riesensteine durch die Dächer geschossen, so wie Schulen kaputt gemacht. Und also, wenn die Leute gerannt gekommen sind, bin ich hingerannt und gesagt, was denn hier passiert? Was denn da passiert? Und ich war unmöglich. Ich war ein kleiner Junge, sehr interessiert in Wissenschaft. Ich habe alles verschlungen, was Wissenschaftsbücher betrifft. Nur nicht, was in der Schule gelehrt wird. Ich habe Bomben gebaut. Ich wäre der beste Terrorist geworden. Ich habe Sachen gemacht. Ich habe Bäume explodiert in Schulen, ganze Felder bedeckt. Ich war ganz toll. Naja, dann endgültig, das müsst ihr nicht nachmachen, ne? Das war ganz unartig. Und dann hat man mir gesagt, so, jetzt muss ich aus der Schule raus. Ich muss irgendwo arbeiten gehen und nach Hause durfte ich sowieso nicht. Und das ist immer für mich, wenn jemand sagt, du darfst das nicht, dann habe ich immer genau das Gegenteil gemacht. Also zur Schule darf ich nicht, nee, dann gehe ich zur Schule, aber zu der Schule gehe ich nicht mehr. Und ich hatte einen Onkel, der war Schulleiter in einer ganz großen Schule. Dann habe ich ihn gefragt, kannst du mich nicht in eine andere Schule reinkriegen? Und er hat gesagt, ich meine, er war ja Schulleiter, aber mich wollte er nicht in seiner Schule haben, nein. Aber er hat wenigstens die Mühe gemacht, um mich in eine andere Schule hineinzukriegen. Eine sehr gute Schule. Und wow. Da kam ich in diese Schule und ich dachte, jetzt werde ich vorbildlich sein. Ich werde ganz lieb sein. Aber weil ich Deutscher war und da waren so viele Probleme in den Schulen als Deutsche, war da einer, der hat mich immer geschlagen. Jetzt, mich hat man nicht geschlagen, ich habe zurückgeschlagen. Und wie? Und bei meiner alten Schule hätte mich niemand geschlagen, denn das wäre problematisch geworden. Aber bei der, ich wollte ja lieb sein, also habe ich nichts gemacht. Und so war ich ständig Deutscher, Hitler und das, da ging mir so den Wecker. Und eines Tages war es mir zu bunt, da habe ich den zusammengedroschen, da war nichts übrig von dem. Der hat nur geblutet, die Zähne waren raus, das war schrecklich. Da dachte ich, meine Güte, jetzt bin ich aus dieser Schule auch raus. Jetzt bin ich fertig. Dann kamen wir zum Schulleiter. Und das war ein ganz alter, weiser Mann. Der hat sich das angehört. Ich habe nichts gesagt. Und da waren ein paar Zeugen da. Und dann kam die ganze Geschichte endgültig raus. Und dann hat er gesagt, gut, ich werde euch nicht rausschmeißen aus der Schule, aber ihr kriegt Prügel. Und zu dem einen, der da so geblutet hat, dem hat er gesagt, du hast schon deine Prügel weg, du darfst gehen. Aber du kommst her. Und dann habe ich gedacht, wow, jetzt habe ich's. Und dann hat er gesagt, gut, mach Tür die Tür zu. Und dann hat er ganz laut mit mir geredet. Das, was du gemacht hast, ist verkehrt. Und dann hat er gesagt, hier, bück dich über den Stuhl. Und dann hat er einen Stock rausgeholt. Und dann ist er zu seinem Stuhl hingegangen und hat den Stuhl 6-mal geschlagen. Und dann hat er so Augen gezwickt zu mir und sagt, das machst du nicht wieder in meiner Schule. Wow! Plötzlich hatte ich Respekt vor einem Lehrer, wie noch nie zuvor. Und somit fing ich an zu blühen in der Schule. Alles ging sehr gut, habe Schule fertig gemacht, musste zur Armee. Aber ich durfte ja nie nach Hause, also bin nie nach Hause. Von der Armee bin ich dann zur Universität. Hatte kein Geld, hatte keine Möglichkeiten. In Südafrika muss man bezahlen für Universität, also musste ich arbeiten. Abends und Wochenende und so weiter, wie ich konnte als Student. Und habe mich dann selbst und ein Cousin hat mir auch ein bisschen geholfen mit Geld und so. Naja, kam dann durch die Universität. Und in der Uni traf ich dann meinen besten Freund, der war mein Zimmerkamerad. Und immer wenn es Ferien war, war für mich ein Riesenproblem. Ich habe nie gewusst, wohin, wo muss ich gehen. Ich hatte niemand, wo ich hingehen konnte. Und er hat immer zu mir gesagt, ach, komm mit mir nach Hause. Und er lebte in Durban, das ist so 1600 Kilometer weg von wo wir studiert haben. Die Verhältnisse sind ein bisschen anders da, was Meilen betrifft. Und da bin ich immer mit ihm nach Hause. Und so habe ich meine Frau kennengelernt. Sie war nämlich seine Schwester. Und dann endgültig habe ich ihn rausgeschmissen als Zimmerkamerad und habe sie als Zimmerkamerad genommen. Ich habe sie nämlich geheiratet und so ist es, dass ich sie kennengelernt hatte. Also ich war Atheist, aber sie kam aus einem ganz anderen Hintergrund. Ihr Vater war Okkultist. Und das ist eine interessante Geschichte. Ein hohes Tier in der ganzen New Age Bewegung. Und genau was er war, wie hoch er war, das weiß ich nicht, denn er lebt nicht mehr. Ich kann ihn nicht fragen. Und in seinem Haus war Okkultismus eine ganz wichtige Sache. Er hat auch Bücher geschrieben über Seance und so weiter. Und meine Frau ist groß geworden in einem Haus, wo die eigenartigsten Dinge passierten, wo Stöcke alleine rumliefen, Wanderstöcke, wo jemand im Stuhl saß, wo da niemand saß, du saßt, der Stuhl ging runter, wo jemand atmete, der war Joritz, Geistererscheinungen, so wie Poltergeisterscheinungen. Und als wir heirateten, dann habe ich gesagt, du, ich habe nichts mit Religion am Hut, ich hasse Religion. Es gibt keinen Gott. Und wie steht's mit dir? Und sie sagt, nein, sie hasst Religion auch. Sie hat auch nichts mit Gottesdienst oder was zu tun haben. Aber komisch, wir haben geheiratet in der Kirche. Ist das nicht interessant? Naja. Aber bei uns gab es keine Religion. Und dann kamen die Kinder so allmählich. Ich war Evolutionist. Und wer ein Student stand bei mir auf in meiner Klasse. Nachher wurde ich Dozent an der Universität. Und der stand auf und sagte, hör mal, mit dieser Evolutionslehre, ich hätte ein Problem damit. Ich glaube lieber, Gott hat... Der kam nicht weiter wie das. Da habe ich ihn fertig gemacht. Gott durfte bei mir nicht genannt werden. Ich wollte nichts mit Gott zu tun haben. Denn sowieso, Gott ist ein Tyrann, schickt Menschen zur Hölle. Also besser, er existiert gar nicht. Also ich war Atheist. Aber Atheisten sind nicht eigentlich Atheisten. Sie sind eigentlich Agnostiker. Sie glauben irgendwas, was ihnen passt. Mein Schwiegervater kam auch zu uns auf Besuch. Er hatte sich scheiden lassen von der Mutter meiner Frau. Und er hat wieder eine andere geheiratet. Und zwar eine ganz hohe in der New Age. Eine Kanälin. Eine Spiritistin, die Visualisierung, wo Geister in Form, Körperform ihr erschien. Sie hat auch den Kursus gegeben, wie man Christus wird. Sie war eine Lehrerin in diesem Kursus. Na jedenfalls, als unser Jungs, mein Vater ist dann auch gestorben und dann kamen unsere Kinder und dann kam das jüngste Kind. Und derweil meine Frau schwanger war mit dem jüngsten Kind, ist der Schwiegervater zu uns gekommen und hat bei uns in der Woche gewohnt, denn er musste weit reisen zwischen seiner Arbeit und wo er gewohnt hat. Bei uns hat er in der Woche gewohnt, Wochenende ist er nach Hause gegangen. Ein sehr lieber Kerl, ein ganz angenehmer Mann. Und derweil meine Frau dann schwanger war mit unserem dritten Kind, ist sie sehr, sehr krank geworden. Und sie war die meiste Zeit im Hospital und sie wollten das Kind abtreiben, damit sie eine bessere Chance hat zu leben. Aber naja, wir haben gesagt nein und das Kind ist dann auch geboren. Aber das Kind war unmöglich, ganz unmöglich. Und dann eines Nachts, er war ein kleines Baby, eines Nachts bin ich wach geworden, 2 Uhr in der Nacht. Wir hatten so eine Digitaluhr am Bett und genau 2 Uhr bin ich wach geworden von einem ganz schrecklichen Traum. Ich habe geträumt, dass ich in einem Riesenkampf mit irgendeiner Macht bin und ich werde erwürgt. Und ich habe gekämpft, bis der Schweiß mir runterlief. Und dann habe ich aufrecht gesessen im Bett. Und meine Frau hat gesagt, was ist los? Ich habe gesagt, nee, ich habe nur einen schrecklichen Traum gehabt. Und im nächsten Augenblick schreit der Kleine, wie am Spieß. Wir rennen, wir heben ihn auf und er kriegt Fieberkrämpfe und wird bewusstlos. Wir wissen nicht, was los ist mit dem Kind. Wir sind gejagt mit ihm zum Hospital. Die Ärzte haben versucht, sein Leben zu retten, haben es auch geschafft. Und er lag da eine ganze Weile in einem Kühlzelt, denn er war so heiß. Sie haben alles geprüft, was los ist mit ihm, konnten nichts finden. Er hang zwischen Leben und Tod. Und dann kam er wieder nach Hause. Und dann ging es wieder einigermaßen. Das Kind war ein sehr unruhiges Kind, hat schrecklich geweint immer, war sehr unruhig. Und dann 2 Wochen später, 3 Wochen später, genau 2 Uhr in der Nacht, der gleiche Traum. Und das Kind schreit wie am Spieß. Und das Gleiche passiert. Wir rennen, wir heben das Kind auf, er kriegt Fieberkrämpfe, wird bewusstlos und wir jagen ihn zum Hospital. Dann ist er schon sozusagen tot, wenn wir da ankamen. Die kämpfen wieder um sein Leben. Und das gleiche Theater, und dann liegt er im Hospital zwischen Leben und Tod. Meine Frau und ich, wir waren nur noch zwischen Hospital und zu Hause. Wir haben die Nächte durchgesessen an seinem Bett. Dann sie, dann ich, dann sie, dann ich. Und dann kommt er wieder nach Hause, ist er wieder in Ordnung. Und dann 3, 4 Wochen, 1 Monat später, genau das Gleiche. Punkt 2 Uhr in der Nacht, diesen Traum. Und dann sitzen wir schon und dann schreit er und dann das Gleiche wieder. Und jedes Mal stirbt das Kind fast. Und wenn das jetzt einmal passiert, naja, dann ist es Zufall. Wenn es zweimal passiert, Zufall. Wenn es dreimal passiert, komisch. Wenn es 4-mal passiert, außergewöhnlich. 5-mal, 6-mal, 7-mal, 8-mal, 9-mal, 10-mal und so weiter. Das ist kein Witz mehr. Es ist kein Witz mehr. Und das kann nicht normal sein. Und da muss sogar ein atheistischer Wissenschaftler zugeben, dass es etwas gibt, was er nicht versteht. Ja oder nein? Vielleicht gibt es etwas, was er nicht versteht. Und mein Schwiegervater war ja Esoteriker. Er hat immer gesagt, das sind böse Mächte. Und er hat dann bezaubert die guten Mächte gerufen und all so ein Quatsch. Und das hat nie funktioniert. Nichts hat funktioniert. Und endgültig eines Nachts saß ich in dem Hospital. Das Kind hatte wieder die gleiche Situation. Er hing zwischen Leben und Tod. Und es war 2 Uhr nachts. Ich hatte schon so eine Angst vor 2 Uhr nachts. Ich saß da mit Heften, Schriften, habe korrigiert. Und ich schaute auf das Kind und 2 Uhr nachts in dem Hospital, in diesem Kühlzelt mit Tropf hier schon im Kopf, die Adern an den Armen und den Füßen, wo sie es überall rangemacht haben, die waren so zerstochen. Hier hat er es im Kopf gehabt. Und plötzlich schreit er wie am Spieß und das Gleiche passiert da in dem Hospital, 2 Uhr nachts. Hol die Krankenschwester, wir haben gekämpft um das Kind. Und ich musste ihn festhalten, denn er hat den Tropf rausgerückt, aber seitwärts, sodass die Ader aufgeplatzt war. Und natürlich spritzt dann das Blut überall. Und das war so dramatisch und das Kind ist fast gestorben in der Nacht. Da war ich so fertig. Und ich habe dann, als er sich ein bisschen beruhigte und dann wieder in seinem Zelt lag, in der Nacht habe ich da gesessen und gesagt, was mache ich? Ich muss Hilfe haben. Es gibt keine Möglichkeit, hier ihm zu helfen. Und das wird immer wieder und wieder passieren. Es ist interessant, die katholische Kirche sagt, gib mir ein Kind bis zum 8. Jahr und ich habe es für immer. Und da ging auch dieser Exorzismusfilm, war gerade da, der ganz alte und so weiter. Da habe ich gedacht, hier ist etwas dämonisch. Vielleicht kann die Kirche mir helfen. Ein Atheist muss zurück zur Kirche. Sehr schwer für mich gewesen. Aber am nächsten Morgen, als meine Frau kam, um mich abzulösen, da bin ich ganz früh zur katholischen Kirche, kam zu dem Priester und habe zu ihm gesagt, ich habe ein Problem zu Hause. Er sagt, was ist das Problem? Ich sage, da passieren komische Dinge in meinem Haus. Nein, sagt er, hör auf, ich will es nicht hören. Ich dachte, das hilft mir jetzt nicht sehr viel. Er sagt, gib mir deinen Namen und deine Telefonnummer. Wir haben Spezialisten, aber ich habe damit nichts zu tun. Gib ihm meinen Namen, meine Telefonnummer, geh nach Hause. War sauer. Also das hat nicht viel geholfen. Und dann kam der Junge wieder nach Hause und so eine Woche später kriege ich einen Anruf. Und die Person sagt, hallo, ich bin Vater so-und-so und ich bin der Hauptexorzist der katholischen Kirche hier. Und ich möchte dich gerne sehen. Ich sage, wo bist du? Er sagt, ich bin gerade zufälligerweise in einem Kloster, nicht zu weit von wo du wohnst. Du kannst mich da besuchen kommen. Und dann besprechen wir das mal. Gut, ich steige ins Auto, ich fahre zu dem Kloster hin. Hier treffe ich den Mann. Ganz feiner Mann, älterer Herr, schätze so 75, 76 Jahre alt. Graue Haare, ein Ire. Und sehr freundlich zu mir. Er sagt, setz dich hin. Jetzt, ich hatte niemandem gesagt, was es ist. Ich habe dem katholischen Priester auch nicht gesagt, was es ist. Ich habe nur gesagt, ich habe ein Problem im Haus. Da passieren komische Dinge und weiter bin ich nicht gekommen. Und der schaut mich an und sagt, du hast ein Problem im Haus. Ich sage, ja, ich habe ein Problem. Er sagt, Satan versucht, dein jüngstes Kind zu ermorden. Und ihr leidet schrecklich in eurem Haus. Was hättet ihr gemacht? Doch vom Stuhl gefallen, oder? Wie weißt du das? Er sagte, ja, ich weiß. Und dein Problem ist schlimmer als die normalen Probleme. Und darum muss bei dir ein spezieller Exorzismus stattfinden. Aber dazu müssen wir auch eine Messe sagen in deinem Haus, denn das ist ein Sonderfall. Ich kann nicht nur einen normalen Exorzismus machen. Und dazu brauchen wir die Genehmigung des Bischofs. Ich sage, ja, das ist gut, wenn du willst, wenn du meinst, aber ich bin Atheist, ich glaube nicht. Er sagt, das wird sich sicherlich ändern, ist kein Problem. Ich sage, wie lange dauert das, um die Genehmigung des Bischofs zu kriegen? Ja, es dauert vielleicht ein paar Wochen, Woche, zwei Wochen. Ich sage, oh, und? Er sagt, aber es ist kein Problem, ich habe sie schon. Brief rausgeholt, unterschrieben vom Bischof, dass er schon Genehmigung hatte. Jetzt, das war eine Sache. Vor dem ich noch hin bin, hatte er schon die Genehmigung. Dann kam er zu meinem Haus und hat er gesagt zu meiner Frau, komm her, war das mit ihr besprochen, hol mir Wasser. Dann hat er Salz rausgeholt, ein Kreuz gemacht, heiliges Wasser gemacht, hat mir einen Ring gezeigt, wo ein bestimmter Teil von einem Heiligen drin war, der gut ist für Exorzismus. Und dann fing er an mit seinem Exorzismus und er ging zu jedem Fenster und jede Tür und hat so ein Kreuz gemacht, Finger ins Wasser. Und wenn das dann so trocknete, war da so ein ganz leichtes Salzkreuz am Fenster. Und dann kam er zu dem Zimmer, wo mein kleiner Sohn schlief und plötzlich greift etwas ihn und schleudert ihn im Zimmer herum. Ich dachte, der Mann stirbt. Es war wirklich ernst. Und ich wollte ihm helfen. Und er sagt, was er sagt. Ich weiß nicht, was da alles passiert ist. Jedenfalls wurde wieder ruhig. Dann ging er in die anderen Zimmer und dann auch in unser Schlafzimmer und da plötzlich wird er wieder rumgeschmissen. Aber nicht so schlimm wie bei dem Kleinen. So, dann fertig war, sagt er, das Problem ist in diesem Zimmer hier und in dem müssen wir die Messe sagen. Bring mir einen Tisch. Wir brachten den Tisch. Er legte dann diesen Ring mit diesen Körperteilchen dahin. Denn man kann keine Messe in der katholischen Kirche lesen, wenn man nicht ein Stück von einem Heiligen da hat. Das ist nämlich eine Nekromantie. Da muss etwas von einem Totenkult gegenwärtig sein. Und dann wollte er gerade die Messe sagen. Da kamen plötzlich alle unsere Haustiere. Wir hatten zwei große Rottweiler und Katzen. Saßen sie da. So im Halbkreis um den Tisch. Was ist denn hier los? Das gibt's doch nicht. Der sagt die Messe und er sagt, hier ist mein Ordinanzkreuz. Er nimmt sein Ordinanzkreuz runter und sagt, hier, häng das auf über dem Bett des Kindes. Und dann hat er uns noch Lourdes-Amulette gegeben, die aber die anderen Kinder sein mussten. Und dann hat er gesagt, auf Wiedersehen, jetzt muss ich gehen. Ich glaube, das Problem ist gelöst. Und meine Frau sagt zu ihm, was kann ich dir geben? Ich muss dir doch etwas geben als Gegenleistung. Er sagt, nein, ich will nichts haben. Und meine Frau hatte Töpferunterricht gegeben beim College und sie hat einen ganz schönen Topf gemacht. Und sie sagt, hier, nimm wenigstens den. Er sagt zu ihr, gut, ich werde ihn geben den Nonnen, die nie das Licht der Welt sehen. Und dann ist er weg. Und dann war das Problem in unserem Haus vorbei. In der Nacht schlief der Junge auf seinem Rücken. Er sang vor sich hin, wie ein kleines Kind es macht. Das Problem war weg. Und was macht man jetzt? Man ist Atheist. Das Problem ist beseitigt. Die katholische Kirche hat das Problem beseitigt. Aber ich habe mir keinen Kummer gemacht. Ich war so geprägt in meinem Atheismus. Ich habe es einfach weggeschoben. Und wir hatten wieder Luft zum Leben und zum Atmen. Und dann haben wir gedacht, naja, komm, wir bessern das Haus aus. Und wir haben das Haus ein bisschen renoviert. Und wir wollten eine alte, neue Küche, denn wir hatten so eine alte, gammelige Küche. Die habe ich rausgerissen. Meine arme Frau musste draußen kochen in einem anderen kleinen Raum. Und jetzt suchte ich einen Schreiner und ich wollte eine anständige Küche und da gehört ein guter Schreiner dazu. Und da hörte ich, es gibt einen deutschen Schreiner in einem anderen Dorf. Ich fahre mal dahin. Bin ich hin und habe gesagt, hör mal, baust du Küchen? Ja, sagt er. Ich sage, komm, mess mal, bau mir mal eine Küche. Der kam, hat gemessen und so weiter, Küche gebaut. Und dann kam er mit der fertigen Küche zum Einbauen. Und als er reinkam ins Haus, hat er gesagt, so nebenbei, ich wollte dir noch etwas sagen. Ich sage, ja. Er sagt, ich bin Christ. Toll, dachte ich. Noch so einer. Da sagt er, ich gehe mit Jesu. Willst du auch mit Jesu gehen? Dann habe ich zu ihm gesagt, hör mal, geh du mit Jesu. Ich will eine Küche haben. Lass mich in Ruhe mit deinem Jesus Christus, bau mir eine Küche. Dafür wirst du bezahlt, nicht für Jesus Christus. Gut, sagt er. Und dann sagt er, aber hier ist noch etwas. Nimm das. Und er gibt mir so ein Pamphlet. Und ich dachte, Mann, der lässt nicht locker, der Kerl. Und ich nehme dieses Pamphlet und ich dachte, ich schmeiß das Ding weg, aber jetzt steht er da. Also, ich war unterwegs, wohin, schieb eine Schublade auf, schmeiß rein, mach die Schublade zu. Gut. Und dann Küche gebaut und er ist weg. Und jetzt haben wir ein ganz ruhiges Leben gehabt und allmählich hat mein Gewissen mich geplagt. Mensch, bin ich ein Dreckskerl. Erstens kommt die katholische Kirche, löst meine Probleme und ich bin undankbar und mache weiter, als ob nichts sich geändert hat. Zweitens, hier kommt ein Mann und sagt, er ist Christ und ich sage, mit einem Jesus Christus habe ich nicht viel am Hut, hau ab, aber ich hole die christliche Kirche, um mein Problem zu lösen. Ich bin doch ein Heuchler. Das ist nicht richtig. Wenn etwas richtig ist, musst du dich dazu bekennen und du musst sagen, dass da Dinge sind, die du nicht verstehst. Also bin ich zurück zur katholischen Kirche. Und ich wurde ein ganz guter Katholik. Ich bin wieder zur Beichte gegangen, ich habe wieder alles gut gemacht, was gut gemacht werden muss. Und ich war regelmäßig in der Messe, ich war ein guter Katholik. Und dann, in dieser katholischen Kirche, jeden Sonntag das gleiche Ritual. Ihr wisst, wie es geht in der katholischen Kirche. Der Priester sagt sein Ding, die Gemeinde sagt ihr Ding, dann kommt die Messe, dann kniest du dich nieder, wenn die Glocke klingelt, dann stehst du auf, wenn die Glocke klingelt und dann betest du den Rosenkranz, 10 Hail Marys, was ist das? Heilige Maria, ja, ein Vater unser, 10 Hail Marys, ein Vater unser und. Und das habe ich dann ein ganzes paar Monate gemacht, bis ich mir mal überlegt habe, was machst du denn? Das muss doch langweilig sein für Gott, um immer dasselbe Gebet zu hören. Und wenn er jetzt so gewirkt hat in meinem Haus, wieso kann ich mich nicht mit ihm unterhalten? Wo ist dieser Gott? Und das ging mir auf den Wecker. Und ich wurde mehr und mehr irritiert. Und ich habe gedacht, ich will nicht nur eine Liturgie haben, ich möchte eine Beziehung haben. Und dann passierte etwas bei der Universität. Naja, ich war Katholik, aber im Herzen war ich Evolutionist und Atheist, eigentlich. Ich war nicht wirklich, ich habe nur das getan, was ich dachte, was richtig ist. Und ich hatte mit dem Priester geredet, habt ihr ein Problem mit Evolutionslehre? Nein, sagte er, wir sind alle durch Evolution entstanden, kein Problem. Naja, da war ich auch kein Problem. Und dann habe ich einen Unterricht gegeben, und zwar das erste Jahr medizinische Klasse. Und ein junges Mädchen steht auf in meiner Klasse. 400 Studenten sitzen da und sagt, entschuldige, ich kann nicht mit dir übereinstimmen mit dieser Evolutionslehre, die du uns da jetzt verkündigst. Ich glaube, Gott hat die Welt geschaffen. Ach, und dieser Hass kam wieder in mir hoch. Ich habe die fertig gemacht. Dass er sich hingesetzt hat und geweint hat. Und ich habe gedacht, gut so, du wirst ja so dumm sein, um zu glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und dann habe ich gezählt, warum Gott nicht die Welt geschaffen hat. Und dann bin ich zu meinem Büro und habe gedacht, die habe ich fertig gemacht. Aber wieder nach einer Weile saß ich da bei meinem Büro, bei meinem Schreibtisch und habe nachgedacht und habe gesagt, weißt du, du bist noch immer ein Heuchler. Erst gehst du jetzt zur Kirche, jetzt sagst du wieder, du bist Christ. Und hier kommt ein junges Mädchen und sagt, sie glaubt an Gott und du machst sie fertig. Eigentlich bist du ein Schwein. Jetzt, was macht ein guter Katholik, wenn er gemerkt hat, dass er ein Schwein ist? Er geht zur Beichte, dann ist das Problem gelöst. Gut. Also mein Gewissen hat mich geplagt und es ließ mich nicht los und dann bin ich auf dem Weg nach Hause zum Mittagessen, denn wir wohnten nicht weit von der Universität, bin ich schnell bei der katholischen Kirche vorbeigefahren, damit ich den Priester sehen kann, sag, hör mal, ich möchte mal eine Beichte haben hier, ich habe was auf dem Herzen, will es loswerden und. Aber der war nicht da. Das hat mich so irritiert. Da habe ich mich in die Kirche da gesetzt, ganz alleine, und ich hatte diesen Bauch und da brannte das kleine rote Licht. Ihr wisst ja, was das heißt. Das heißt, die Hostie ist gegenwärtig in dieser Kammer. Das heißt, der Leib Jesu Christi ist tatsächlich wirklich gegenwärtig, transsubstantiv in diesem kleinen Gehäuse. Und das hat mich plötzlich irritiert. Ich habe gesagt, was hilft es mich, wenn du da drin bist in dem Kasten und ich kann nicht mit dir reden? Was hilft mich das? Ich möchte jetzt eine Beziehung, denn mit einem toten Gott da in diesem Kasten will ich nichts länger zu tun haben. Und ich habe die ganze Liturgie leid Und vielleicht habe ich diese ganze Religion Leid, es hängt mir zum Hals raus, ich finde nichts raus und ich gehe zurück zu meinem alten Leben. Und ich bin wieder Atheist und ich bin von diesem Augenblick fertig mit der Kirche, fertig mit allem. Du existierst nicht, man kann nicht mit dir reden, also auf Wiedersehen Religion. Und dann habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, wenn du existierst, dann zeig mir, dass du existierst. Wow. Und dann bin ich nach Hause. Naja, und dann habe ich was gesucht, konnte es nicht finden, habe meine arme Frau angeschrien, wo ist das? Frauen sind so, die wissen immer, wo alles ist. Das ist so irritierend. Sie sagt, in der Schublade da, in der linken Ecke, unten rechts, in der Mitte unten. Naja. Da lag's auch. Ach, das ist so irritierend. Wieso habt ihr diese Eigenschaften, ihr Damen? Ich verstehe das nicht. Jedenfalls, als ich da rumkratzte, was finde ich in der gleichen Schublade? Diesen Zettel. Und der lag jetzt schon ein Jahr in dieser Schublade. Ich nehme den Zettel, mach den auf. Was ist denn? Ah ja, das ist das, was dieser dumme Schreiner mir gegeben hat. Mach's auf. Was für ein Dreck ist denn das? Und fang an zu lesen. Und da sind drei Sätze Gebote drauf. Die Gebote, wie sie in der Bibel stehen. Die Gebote, wie sie die evangelische Kirche lehrt. Und die Gebote, wie die katholische Kirche sie lehrt. Und die Gebote sind geändert worden. Wow. Katholische Kirche hat das zweite Gebot rausgenommen, steht da. Und katholische Kirche hat den Sabbat verlegt vom Sonntag, vom siebten Tag den Sabbat auf den Sonntag. Und die Bibel sagt, das Gebot Gottes steht für immer. Ich sage, das ist doch Quatsch hier. Ich rufe meine Frau, ich sage, hey, schau mal her, das ist doch Quatsch hier. Die sagen hier, die Gebote sind geändert worden. Das gibt's nicht. Hol einen Katechismus. Boom. Wo ist der Katechismus? Gut. Hab den Katechismus. Mach ihn auf. Ja, genauso wie es da steht. Katholische Lehre, so steht es im Katechismus. Ich sage, jetzt brauchen wir eine Bibel. Haben wir eine Bibel im Haus? Nein, wir hatten keine Bibel im Haus. Bibel, wer braucht Bibel? Katholisch, wenn man katholisch ist, hat man keine Bibel nötig. Hast einen Katechismus? Da sage ich, gibt's doch nicht. Haben wir keine Bibel im Haus? Nein, keine Bibel. Ach, war ich irritiert. Ach, plötzlich. Wir hatten eine alte Dame betreut, die im Rollstuhl war, jahrelang. Mein Vater hatte sie vorher betreut, wir haben sie nachher betreut. Ganz liebe Frau. Und als sie starb, hat sie mir ihr ganzes Erbe hinterlassen. Eine Kiste, alte Bücher, mit der man nichts anfangen konnte. Aber weil es ihr alles war, ich wollte es nie wegschmeißen. Es waren alte deutsche Zeitschriften und solche Sachen da drin. Was soll man damit machen? Aber irgendwie habe ich dran gehangen, habe es in der Garage auf dem Regal gelegt. Dann habe ich es runtergeholt und rumgekratzt, gedacht, alte Frauen, die im Rollstuhl sitzen, haben vielleicht eine Bibel dabei gehabt. Zack, zack, zack. Ja, da war eine alte, ganz zerfetzte, zerlesene Lutherbibel. Und ich schlag nach und tatsächlich, die Gebote sind geändert. Unglaublich. Dann habe ich den katholischen Priester kommen lassen und habe ihn gefragt, was passiert, was ist hier los? Und er hat zu mir gesagt, ach, ich bin nicht mit der Bibel interessiert. Ich habe nichts mit der Bibel. Ich verstehe das nicht. Da haben wir Experte dafür. Soll ich dir einen Experten holen? Ich sage, nein, ist nicht nötig. Du bist ein Priester und du weißt nichts von der Bibel? Das gibt's doch nicht. Dann habe ich den Schreiner angerufen. Und dann kam der Schreiner zu uns ins Haus. Und dann hat er mir gezeigt in der Bibel, was da los ist. Und er hat mir die 10 Gebote gezeigt und er hat mir den Sabbat erklärt und alle diese Dinge. Und dann habe ich gesagt, jetzt spinnst du. 6 Tage soll ich arbeiten und am 7. Tage ruhen, weil Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat? Du bist doch nicht ganz normal. Wir sind doch alle durch Evolution über Millionen Jahre entstanden. Nein, sagt er, das ist verkehrt. Ich sage, ach komm, das ist ja lächerlich. Und dann habe ich ihm wissenschaftlich erklärt, warum es nicht lächerlich ist. Aber er ließ mich locker. Dann kam er mit so einem Stapel Bücher da an und sagte, da, lies das. Dann habe ich das durchgelesen und ihn zurückgegeben. Habe gesagt, so einen Schrott habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gelesen. kam er mit einem anderen Stapel Bücher da an. Und die habe ich ihm nachher auch zurückgegeben und habe gesagt, so einen Schrott, den kann man doch nicht lesen. Und dann endgültig hat er gesagt, weißt du was? Er war ein Deutscher. Er hat gesagt, ich habe doch kein Problem mit der Evolutionslehre. Du hast doch ein Problem mit der Evolutionslehre. Lösest du? Tschüss. Jetzt konnte ich nicht mehr mit dem argumentieren. Also habe ich angefangen zu studieren. Habe ich gesagt, okay, frag wieder das Gebet. Wenn es dich gibt, Gott, wenn da was verkehrt ist, zeig's mir. Und dann, um eine Geschichte kurz zu machen, eins nach dem anderen, ein Problem mit der Evolutionslehre nach der anderen. Bis ich nachher so viele Probleme hatte, am Anfang vor allem mit dem Genetischen. Und dann musste ich einen Vortrag geben, wieder zu den Studenten über die Evolutionslehre. Und anstatt den zu geben, habe ich alle die Probleme aufgezeichnet mit der Evolutionslehre. Und da war die Hölle los. Da war die Hölle los. Meine Kollegen haben tatsächlich geschäumt am Mund vor Wut. Und mein Leben bei der Universität war vorbei. Ich hatte die meisten Studenten auf mich. Ich war Abteilungsleiter in der Physiologie. Aber das war fertig, es war vorbei. Und so habe ich gekündigt. Und dann hat der Rektor mich reingerufen und hat gesagt, ja, was ist hier los? Ich sage, ich muss gehen, wegen der Evolutionslehre. Jedenfalls, ich habe den Sabbat dann nachher akzeptiert. Aber vor dem das passierte, eines Nachts 2 Uhr, hatte ich einen Traum. Und das Gleiche passierte wieder. Und dann dieses gewaltige Problem. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und diese Gemeinde, weil sie den Sabbat halten, waren es 7-Tags-Adventisten, haben gebetet. Und ich habe gekämpft. Ist das Wahrheit? Ist das nicht Wahrheit? Ist das Wahrheit? Ist das nicht Wahrheit? Daniel 7 war für mich ein gewaltiges Problem. Denn die Reformation in Deutschland hatte Daniel 7 gebraucht, um das Papsttum als Antichrist aufzuzeigen. Aber die hatten doch ein Problem bei mir gelöst. Wie ist das möglich? Ich habe die Geschichte durchstudiert. Ich bin zur Universität gegangen, zu den griechischen Professoren und zu den Gelehrten. Ich habe gesagt, komm, ist da was verkehrt hier mit dieser Bibel? Wir haben die Geschichte durchgegangen. Ich habe Squash gespielt mit dem Professor vom Griechischen bei meiner Universität. Und nein, da war nichts verkehrt. Und so musste ich endgültig einen Entschluss machen und ich habe mich entschlossen, um diese Wahrheit anzunehmen. Und als ich diese Wahrheit annahm, war das Problem in meinem Haus wieder vorbei. Vollkommen vorbei. Aber mein Leben war auch vorbei. Ich war sehr gelehrt. Ich hatte 5 Degrees, was heißt das? Ich weiß nicht, was das ist. Titel. Ja. Ich hatte viele Stipendien. Ich war wirklich hoch oben dran. Und jetzt war meine ganze Karriere war weg. Naja, ich habe sie dann aufgegeben und wir haben uns alle zusammen eine Farm gekauft. Und wir sind auf die Farm gezogen. Und jetzt wollte ich diesen neuen Glauben ausleben. Und so nebenbei, ich habe auch studiert in der Bibel, was passiert, wenn man tot ist. Wir haben ja in dem New Age Vortrag gesehen, die anderen glauben, man lebt nachher weiter in der Geistesform und so weiter. Aber die Bibel lehrt ganz eindeutig eine Auferstehung. Und dann eines Tages bekam ich einen Anruf. Und von wem? Von diesem katholischen Priester, der bei meinem Haus war. Und er sagt zu mir, du machst nicht das Richtige. Geht sofort zurück zur katholischen Kirche. Ich sage, wieso? Er sagt, weil dein Vater, der tot ist, leidet augenblicklich schrecklich wegen dir und deinem Entschluss, um nicht mit der Kirche zusammenzuarbeiten. Ich sage, bitte, woher weißt du, dass mein Vater leidet? Und wie kann mein Vater leiden an der anderen Seite? Er sagt, dein Vater sitzt im Fegefeuer und er brennt jetzt wegen dir. Natürlich ist das keine biblische Lehre. Denn die Bibel sagt ganz eindeutig, die Strafe der Väter geht nicht auf die Kinder und der Kinder nicht auf die Väter. Jeder steht vor Gott im eigenen Recht. Und auch lehrt die Bibel nichts von einem Fegefeuer. Also das war nicht eine biblische Lehre, es kann nicht die Wahrheit sein. Also wollte ich wissen, woher weißt du, lieber Priester, dass mein Vater an der anderen Seite leidet? Und dann hat er zu mir gesagt am Telefon, weil die Nonnen, die nie das Licht der Welt sehen, haben es ihm gesagt. Da habe ich gesagt, wie wissen denn das die Nonnen? Dann hat er gesagt, ja, sie haben in ihrem Kreis Informationen von der anderen Seite bekommen, dass es so ist. Und so habe ich jetzt verstanden, wie er gewusst hat, vor dem ich hin bin, was in meinem Haus los ist. Es war Spiritismus. Geister haben ihnen gesagt, was los ist in meinem Haus. Und fast wäre ich in eine Lüge hineingerutscht. Aber in Jesus Christus ist dieses Problem gelöst. In kürzester Zeit haben wir auf dieser Farm, die wir hatten, alles verloren. Sanktionen kamen, eine Vogelschar kam, wie man sich nicht vorstellen kann. Unsere ganze Ernte wurde aufgefressen. Alles war vernichtet. Wir waren ruiniert. Und dann hatten wir nichts mehr. Kein Essen mehr, keine Zukunft mehr, keine Hoffnung, Schulden bis über den Kopf. Und ich habe gedacht, Herr, bin ich hier reingerutscht für nichts? Und dann bekam ich einen Anruf von einer anderen Universität und sie sagten, wir haben jemand, der hat ein Problem. Kannst du vielleicht Ersatz sein hier? Ich habe gesagt, aber ihr wisst doch, was ich lehrt. Ihr wisst doch, warum ich weg bin von der anderen Universität. Ja, aber du bist Physiologe. Und wir wissen, dass du ein guter Physiologe bist. Also du brauchst nur Physiologie zu lernen, brauchst nicht die anderen Dinge zu lernen. Und somit bin ich wieder zur Universität zurück. Aber ich hatte so viel Schulden, wir hatten nichts zu essen. Wir hatten kein Geld. Und wir saßen eines Tages um den Tisch mit nichts zu essen. Und ich habe zu den Kindern und zu meiner Frau gesagt, komm, wir beten. Und ich habe gesagt, Herr, danke für das Essen, das wir jetzt von dir empfangen werden. Und die Kinder hatten solche Augen. Und dann ging das Telefon und meine Frau rannte zu der Vordertür und da stand ein Korb mit Essen. Ein ganzer Korb voll Essen. Auf den Tisch drauf. Wir haben alle gegessen. Der Herr hat für uns gesorgt. Ich bin wieder Professor geworden an der Universität. Ich habe so viele wunderbare Ereignisse erlebt. Ich wurde eins der höchst bezahlten Wissenschaftler, nicht für mich, aber für meine Forschung, in ganz Afrika. Ich war einer von nur 5 Wissenschaftlern, wo die Royal Society von London Geld gegeben hat für Forschung, weil unsere Forschung über Ernährung wurde weltbekannt. Meine Studenten wurden aufgenommen in Harvard-Universität als Postdocs. Alles, was ich tat, war gesegnet. Es war unglaublich. Aber da war so ein Kampf um die Evolutionslehre. Aber ich glaube, dass Gott mich wieder da reingesetzt hat. Gott hat uns wieder aufgebaut von unten auf hoch. Gott hat für uns gesorgt in den ersten Jahren, wo wir nichts hatten, dass da immer Essen auf dem Tisch war. Immer hat Gott für uns gesorgt. Einmal, als wir wirklich nicht mehr links nach rechts wurden und wir hatten deutschen Stolz. Ich esse lieber meine Schuhe, als dass ich jemand frage für einen Pfennig. Kriege ich einen Anruf, eine Frau in der Wüste, weit, weit weg, hatte einen Traum. Sie kennt mich überhaupt nicht. Sie hatte einen Traum, dass sie mich unterstützen muss, um jetzt zu überleben. Sie fragt, wer bist du? Wo wohnst du? Ich habe nur gehört, ich muss diese Nummer anrufen. Solche Erlebnisse hatte ich. Wunderbare Erlebnisse. Und ich habe einen Gott kennengelernt, mit dem man reden kann. Ein Gott, der sich kümmert um die kleinsten Einzelheiten. Ein Gott, der einen aufpasst. Ein Gott, der alles tut, was er kann. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde versuchen, gut zu machen, was ich in meinem Leben vermasselt habe, durch das ich tausende junge Leute in die Irre geführt habe mit meiner Lehre. Und ich reise in der ganzen Welt herum und ich lehre, Gott ist der Schöpfer. Und ich sage wissenschaftlich, warum es so ist. Und ich bringe die Botschaft von Christus und Christus alleine und bleibt weg von dem, was abhält von Jesus Christus. Und kriege ich Widerstand? Ja. Und wie? Und wie? Ich werde euch eine Geschichte erzählen, dann höre ich auf. Ihr müsst jetzt gehen. Eine Geschichte. Ich war in Kanada. Ich habe eine Vortragsreihe gehalten wie hier. Da waren 1260 Menschen. Interessante Zahl. 1260 Menschen passten in den Saal genau rein. Jeder Stuhl war besetzt, außer einen. Der da, wo du sitzt. Der allererste da. Und ich habe Doppelvorträge gegeben, so wie wir es hier auch machen. Und dann habe ich die ganze Lehre erzählt. Und ich habe die ganze biblische Lehre erzählt. Und ich habe auch erzählt, warum und was in Daniel steht und warum Menschen einen Entschluss machen müssen. Entweder die Bibel und die Bibel allein oder wir können all die Lehren der Menschen akzeptieren. Und natürlich gab es Widerstand. Und zwischen den Vorträgen waren einige sehr wütend auf mich. So wütend, dass sie mich hätten umbringen können. Ach, ich bin das schon gewohnt. Ich kenn's schon. Und sie kamen gerannt nach vorne und es war wirklich sehr unangenehm. Und ich konnte nirgends hin. Es war so wie hier. Da war nirgends ein Ausgang. Und du musstest, das Podium war sehr hoch. Du musstest da runter. Und wenn ich runterkam, dann waren sie da. Und aggressiv bis dort hinaus. Aber jeden Abend, wenn ich so halbwegs durch den ersten Vortrag war, kam ein kleiner Mongolit, ein Down-Syndrom-Junge, im Gang runter und setzte sich immer auf den Stuhl. Und da hat er gesessen und vor sich hingesungen. Und der Zunge so runter. Hat nicht gestört, war so ganz leise vor sich hin. Und dann, wenn die Leute mich angriffen, ich hatte niemand, der mich unterstützt hatte. Ich stand da ganz allein. Ich hatte Jesus Christus, aber das konnte man nicht sehen. Und wenn sie dann wirklich aggressiv waren, ist der Kleine aufgestanden und hat sich mit seinen kurzen Ärmchen durchgearbeitet durch diese Schar und kam zu mir hin und hat seine Arme um mich getan und sein Kopf kam hier auf meine Schulter. Und dann hat er so gesessen und hat gesungen. La, 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 la. Es ist sehr schwer, jemand anzuschreien, wenn ein kleines Down-Syndrom-Kind an ihm hängt, das singt. Und dann haben sie sich aufgeregt und gesagt, ach! Und dann haben sie sich hingesetzt. Und er ließ mich nicht los, bis ich den nächsten Vortrag anfing und habe ich ihn wiedergegeben. Nachher, ich war so abhängig von ihm. Und es war für mich erstaunlich, dass der ganze Saal voll war, aber der Stuhl war immer offen. Der war, als ob er besetzt war. Und dann halbwegs durch den Vortrag kam dieser Kleine runter und dann setzte sich ihn Tag für Tag für Tag. Und ich habe immer gedacht, wo ist der? Wenn er nicht kam, ich war schon ganz nervös, wo ist der, wo ist der? Und dann kam er. Ach, danke Gott. Naja, dann haben wir die Halle gewechselt. Auf die andere Seite der Stadt, Vancouver, ganz andere Seite. Da habe ich gedacht, den werde ich jetzt nie wieder sehen. Weil wie kam der rein? Ich dachte, der gehört vielleicht zur Umgebung, vielleicht ist er Teil des Saales. Was weiß ich, wie er da reinkam. Aber alleine unmöglich, der war so downs, dass er nicht alleine wohin fahren könnte. Und dann haben wir uns zur anderen Seite der Stadt bewegt, wo die Kirche war und ich dann die restlichen Vorträge fertig gemacht habe. Und ich dachte, ich würde ihn nie wieder sehen. Und am allerletzten Tag, es war ein ganz schlimmer Tag, ich hatte 6 Vorträge hintereinander. Die sind so gemein zu mir manchmal. Naja, 6 Vorträge hintereinander. Und ich bin total fertig. Am nächsten Morgen muss ich fliegen. Damals musste ich noch alles mit Dias packen. Ich hatte nicht einen Beamer und so weiter, so modern wie jetzt. Ein Koffer so schwer mit Dias und so weiter. Plötzlich kommt der Kleine reingelaufen. Ich dachte, ich fall um. Ganz allein kommt er rein. Und hunderte Leute haben den gesehen, ne? Jedes Mal. Und er kam wieder und wieder, der Stuhl vorne war auf, er setzte sich wieder dahin. Letzter Vortrag. Und dann nach dem Vortrag, da war hinten so eine Halle mit Getränken und alle sind raus. Und da war kein Augenzeuge, so ihr müsst es mir entweder glauben oder ihr könnt es mir nicht glauben. Ich war alleine, habe meine Dias zusammengepackt und er saß da. Und ich habe ihn angeguckt und er hat mich angeguckt. Und ich habe gedacht, wo kommst du her? Wo kommst du her? Wer bist du? Und dann ist er aufgestanden, da kam er nach vorne auf das Podium. Es war jetzt eine Kirche, kam vorne. Und dann hat er einen Arm um mich getan und da hing er da. Und er ließ mich nicht wieder los. Und es war so halb komisch. Und da habe ich gedacht, okay. Habe mich umgedreht zu ihm, mich so ein bisschen distanziert. Und er stand da mit seiner Zunge raus und sang vor sich hin. Und da habe ich zu ihm gesagt, wer bist du? Du bist doch ein Schutzengel. Du hast mich nie verlassen. Wer bist du? Sag mir, bist du ein Engel? Weißt du, was er gemacht hat? Er ist einen Schritt zurückgegangen. Er hat gesagt, so, nichts gesagt, nur so gesagt, so. Ist runtergelaufen, rausgegangen und kein Mensch hat ihn je wieder seit dann gesehen. Das ist ein Erlebnis. Ich könnte euch Hunderte erzählen. Ich weiß, dass Gott lebt. Ich weiß, dass er herrscht. Ich weiß, dass er wiederkommt. Und ich weiß, dass er die behüten wird, die für ihn eintreten. Und hier sind viele junge Leute hier. Und ihr seid vielleicht verwirrt in dieser Welt. Gibt es einen Gott, der wirklich persönlich in unserem Leben wirkt, ja oder nein? Und ich möchte euch ermutigen, wenn Lüge gegen Wahrheit zu stehen kommt, macht keinen Kompromiss. Es gibt entweder eine Wahrheit oder es gibt nicht eine Wahrheit. Aber ein Kompromiss ist schlimmer wie eine Lüge. Macht keinen Kompromiss. Macht euer Gesicht nach vorne und sagt, Herr, hilf mir, um zu stehen für deine Wahrheit, bis du wiederkommst. Diese Welt wird vergehen, aber Himmel und Erde wird nie vergehen. Nehmt Jesus Christus an. Amen.